Brüder und Schwestern, wir begrüßen euch vom Campus der Brigham Young Universität Idaho zu dieser Andacht für junge Erwachsene in aller Welt. Ganz besonders möchten wir alle Highschool-Absolventen willkommen heißen, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Wir hoffen, dass ihr durch diese Andachten gestärkt und erbaut werdet. Mein Name ist Alexis Parker. Ich gehöre zur JTE-Gemeinde Rexburg 52 und studiere derzeit an der Brigham Young Universität Idaho. Wir freuen uns, Elder Patrick Kieran von der Präsidentschaft der 70er willkommen heißen zu dürfen. Er wird von seiner Frau Jennifer begleitet. Es freut uns sehr, dass wir heute Abend von beiden hören können. Wir begrüßen auch Elder Kimby Clark, Generalautorität 70er und Bildungsbeauftragte der Kirche, sehr herzlich. Ebenso Elder Bradford C. Bowen und Elder M. Kirk Driscoll, die beide als Gebiet 70er tätig sind. Elder Driscoll wird von seiner Frau Dana begleitet. Außerdem haben Henry J. Eyring, Präsident der Brigham Young Universität Idaho, Brent J. Nelson, Präsident der Idaho Mission Idaho Falls, sowie Jean E. Hancock, Präsident der Idaho Mission Pocatello, auf dem Podium Platz genommen. Ferner begrüßen wir Fenton L. Broadhead, Präsident des Rexburg Idaho Temples, und Donald J. Archibald, Präsident des Idaho Falls Idaho Temples. Es haben sich uns auch viele örtliche Pfarrpräsidenten und Administratoren des Bildungswesens der Kirche angeschlossen. Sie werden von ihren Ehefrauen begleitet und wir danken Ihnen, dass Sie heute Abend hier sind. Zu Beginn singen wir gemeinsam das Lied "Kommt ihr Kinder Gottes", Nummer 31 im Gesangbuch. Wir bedanken uns für die Hilfe von Bruder Benjamin Simmons, der dirigiert, und bei Schwester Caitlin Fitzen, die uns an der Orgel begleitet. Nach dem Lied spricht Bruder Landon Weiniger von der JTE-Gemeinde Pocatello 10 das Anfangsgebet.
Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir uns heute auf der ganzen Welt versammeln können, um von unseren Führern und von Schwester Kieran und Elder Kieran zu hören. Wir danken dir für diesen herrlichen Sabbattag und dass wir deiner und deines Sohnes Jesus Christus voller Freude gedenken konnten. Bitte hilf uns heute Abend, damit wir deinen Geist, wo wir auch sein mögen, verspüren und seine Eingebungen verstehen können. und damit auch all jene, die sich heute besonders um Offenbarung und Führung bemühen, die Hilfe empfangen mögen, die sie brauchen. Wir danken dir für das Sühnopfer deines Sohnes Jesus Christus, für sein Opfer für uns. Bitte segne uns, dass wir immer an ihn denken und uns bemühen, mehr wie er zu sein. Und dass wir heute Abend Wege erkennen können, wie wir das schaffen können. All das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute Abend ist ein Chor aus einem Fall junger Erwachsener von der Brigham Young Universität Idaho bei uns und singt das Lied Hört ihr Geschöpfe all frohlockt. Der Chor wird von Schwester Ida Ashby geleitet. Die Begleitung übernimmt Bruder Andrew Woodruff. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen, von Schwester Kieran und anschließend von Elder Kieran zu hören. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Komm, du Quelle jedes Segens. Den Gesang leitet Bruder David Lozano Torres. Die Orgel spielt Bruder Levi Kelly. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Lucy Belibi Minya von der JTE-Gemeinde Rexburg 20. Ich darf Ihnen jetzt die heutigen Sprecher vorstellen. Schwester Jennifer Kieran ist in Saratoga in Kalifornien als jüngstes von 8 Kindern aufgewachsen. Sie erwarb an der Brigham Young Universität einen Bachelorabschluss in Geisteswissenschaften mit Schwerpunkt englische Literatur. Sie heiratete Elder Kieran im Auckland-Kalifornien-Tempel. Die beiden haben 4 Kinder. Die Familie Kieran hat bereits in London, im Westen Englands, sowie in Frankfurt am Main gelebt und lebt nun in Salt Lake City. Schwester Kieran hatte schon verschiedene Berufungen in der Frauenhilfsvereinigung, bei den jungen Damen und in der Primarvereinigung inne. Auch war sie Seminarlehrerin. Zu Schwester Kierans Freizeitbeschäftigungen gehören Lesen, Skifahren, Wasserskifahren, Familienforschung, Besuche in Kunstmuseen und das Klavier- und Flötespielen. Elder Patrick Kieran wurde am 3. April 2010 als Generalautorität 70er der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt. Zum Zeitpunkt der Berufung war er Mitglied des 3. Kollegiums der 70er und im Gebiet Europa tätig. Am 1. August 2017 wurde Elder Kieran als Mitglied der Präsidentschaft der 70er ernannt. Derzeit ist er für die Gebiete Nordamerika West und Nordamerika Nordwest zuständig. Zudem unterstützt er Elder Dieter F. Uchtdorf bei der Leitung der Gebiete Europa und Europa Ost. Elder Kieran hat im Nahen Osten und in Großbritannien studiert. Er hat im Laufe seines Lebens schon in Großbritannien, Saudi-Arabien und in den USA gelebt und in verschiedenen Branchen gearbeitet. Außerdem hat er ein eigenes Beratungsunternehmen im Bereich Kommunikation. Er hat sich auch in der Öffentlichkeit sehr engagiert, unter anderem in den Aufsichtsräten von Wohltätigkeitsorganisationen, einer Unternehmensagentur und verschiedener Schulen. Seit er sich an Heiligabend 1987 der Kirche anschloss, war Elder Kieran in vielen Berufungen tätig. Unter anderem war er Gemeindezweitsekretär, Gemeinde-JM-Leiter, Ratgeber in einer Bischofschaft, Zweigpräsident, Pfarrpräsident und Gebiets-70er. Elder Kieran wurde am 18. Juli 1961 in Carlisle in der englischen Grafschaft Cumberland geboren. Er ist seit Januar 1991 mit Jennifer Carol Holm verheiratet. Der Chor singt nun das Lied Hört ihr Geschöpfe all frohlockt.
Lift up your voice and with us sing. Danke an den Chor für dieses wunderbare Loblied an unseren Schöpfer. Es ist mir eine große Freude und Ehre, bei dieser Andacht bei euch zu sein. Wir genießen jede Gelegenheit, mit den jungen Erwachsenen der Kirche zusammen zu sein. Wir haben euch lieb. Es ist herrlich, in einer so aufregenden Zeit gemeinsam mit euch an der fortwährenden Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi aktiv beteiligt zu sein. Ob jung oder alt, wir alle mögen ein schönes Märchen, besonders wenn es eine Liebesgeschichte ist. Ich muss sagen, dass unsere Liebesgeschichte ein schönes und ganz unerwartetes Märchen war. Ich bin in Kalifornien aufgewachsen. Mein Mann wuchs in England und Saudi-Arabien auf. Ich bin von Geburt an in der Kirche aufgewachsen. Mein Mann hat sich mit Mitte 20 zur Kirche bekehrt. Wir kamen aus zwei verschiedenen Kontinenten in der großen Stadt London zusammen. Er war seit 2 Jahren Mitglied der Kirche und gehörte der JAE-Gemeinde in London an. Als ich dort ankam, um für 6 Monate Kunstgeschichte und englische Literatur zu studieren. Ich hatte überhaupt nicht vor, schon gar nicht erwartet, mich dort in Großbritannien zu verlieben. Doch das Leben kann zuweilen völlig unvorhersehbare und herrliche Wendungen nehmen.
Kleinen Augenblick mal. Du und ich, wir sehen, bitte das Foto nochmals einblenden. Wir alle sehen das Foto an und denken, okay, wir sehen ihn da und ihn dort vorn. Was ist also aus dem Typen von dem Bild geworden? Willkommen in eurer Zukunft. So ist das, wenn ein paar Jahre verflossen sind.
Er hat sich wohl kurz besorgt gefragt, ob wir das falsche Foto eingeblendet haben. Nun gut, aber ich bin sehr dankbar, dass der Herr uns zueinander geführt hat. Wir haben im Oakland-Kalifornien-Tempel geheiratet und ich bin dann gleich wieder nach England gezogen, wo wir anschließend 19 Jahre lang lebten, bis mein Mann 2010 als Generalautorität berufen wurde. Wir sind mit 4 Kindern gesegnet worden. Wir verloren unser ältestes Kind, einen Sohn, bei einer Herzoperation, als er 19 Tage alt war. Sein Herzfehler wurde in meiner Schwangerschaft festgestellt und unser unerschütterlicher Kampf um sein kurzes Leben hat uns gelehrt, dass es Wunder ebenso gibt wie den Willen Gottes und das Sühnopfer und die Auferstehung Jesu Christi, die für uns alle eine ganz persönliche Bedeutung haben. Auf unser Söhnchen folgten unsere 3 lieben Töchter, die wir vergöttern und respektieren und von denen wir jeden Tag lernen. Sie sind unser Schatz. Da ihrem Vater verschiedene Aufgaben in der Kirche anvertraut wurden, sind sie als Teenager immer wieder mit ungewöhnlichem Glauben bereitwillig umgezogen, von ihrem Zuhause in England nach Utah, dann nach Deutschland und jetzt wieder zurück nach Utah. Eine Frage. Gibt es etwas, was ihr als Kind überhaupt nicht mochtet, jetzt als Erwachsener aber schätzt? Zum Beispiel ein Nickerchen? Ich wette, als ihr klein wart, wolltet ihr nie Mittagsschlaf machen. Ich jedenfalls nicht. Jetzt aber ist die Chance, ein bisschen mehr Schlaf zu bekommen. Luxus! Ich finde ein Nickerchen einfach herrlich. Wie steht es mit Brokkoli oder anderem Essen, das euch als Kind partout nicht schmeckte? Mögt ihr es jetzt? Ganz gleich, was ihr von Mittagsschlaf oder Brokkoli haltet, es gibt vieles, was ihr als Kind nicht mochtet, sehr vieles, und was ihr jetzt immer noch nicht mögt. Wir sind nie gern hingefallen und haben uns nie gern die Knie aufgeschürft. Wir wurden nie gern abgewiesen, wenn wir in eine Sportmannschaft wollten. Wir mochten es nie, wenn uns jemand geärgert, sich über uns lustig gemacht, uns ausgeschlossen oder uns absichtlich verletzt hat. Das mögen wir immer noch nicht. Ich weiß noch, dass ich in der Grundschule eine ziemlich gute Schülerin war. Ich war jedoch Tänzerin und auf dem Sportplatz eine völlige Niete. Ich konnte Pirouetten drehen, aber weder Pässe schießen, noch werfen, kicken, fangen oder schwingen. Manche Kinder hänselten mich und machten sich über meine dünnen Arme lustig. Ich hatte zwar wirklich dünne Arme, aber es tat trotzdem weh. Ich weiß noch, wenn wir bei einem Schulwettbewerb, wo es um Bildung ging, unsere Mannschaft zusammenstellten, war ich eine der Ersten, die meine Klassenkameraden auswählten. Wenn wir jedoch Mannschaften für einen Sportwettbewerb zusammenstellten, war ich immer die allerletzte, die ausgewählt wurde. Es war ein schreckliches Gefühl. Warum erzähle ich euch das jetzt, mehrere Jahrzehnte später? Weil so etwas natürlich einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlässt. Wir erinnern uns, wie wir uns gefühlt haben, wenn uns jemand abwies, nicht haben wollte oder kritisierte, sei es ein Gleichaltriger oder, vielleicht noch schlimmer, jemand aus der Familie. Das ändert sich nicht, nur weil wir erwachsen werden. Vielleicht habt ihr so etwas gestern erst erlebt. Gleichaltrige, Eltern, Geschwister, Ehepartner, Lehrer, Arbeitskollegen und Freunde können alle etwas sagen oder tun, was uns sehr verletzt. Oft geschieht es unabsichtlich. Manchmal kann es aber auch ganz und gar Absicht sein. Und gelegentlich üben wir Vergeltung. Wir müssen lernen zu erkennen, zu verspüren und zu verstehen, wie wertvoll wir sind, und zwar ungeachtet dessen, was andere über uns denken oder sagen könnten. Das ist für unser seelisches und geistiges Wohl unser Leben lang wichtig. Wenn wir zulassen, dass das, was andere sagen, tun oder über uns denken, bestimmt, was wir von uns selbst halten, werden wir zerbrechliche Opfer, weil wir nie wissen, wann die Anerkennung, die man für uns empfindet, sich in Verachtung verwandelt. Wenn wir unseren Wert nur von unseren Errungenschaften, unserer Leistung oder unseren sichtbaren, wahrgenommenen Gaben abhängig machen, verurteilen wir uns dazu, zu scheitern und enttäuscht zu werden, sobald wir Erwartungen nicht gerecht werden und nicht als Beste abschneiden. Ihr wisst das, aber diejenigen von euch, die damit kämpfen, müssen oft hören und daran erinnert werden, dass sie unendlich wertvoll sind und dass dies überhaupt nichts mit ihren Leistungen zu tun hat, sondern in Wirklichkeit mit ihrer Beziehung zu Gott verbunden ist. Was bedeutet unendlich? Unbegrenzt, grenzenlos, ohne Ende. Jeder von euch ist von unbegrenztem, grenzenlosem, unendlichem Wert. Für wen? Für denjenigen, der euch bildlich gesprochen auf dem Spielplatz hänselt? Nein, ihr seid von unbegrenztem, grenzenlosem, unendlichem Wert für euren Vater im Himmel, dem einen, der euch am besten kennt, ganz gleich, was sonst jemand über euch denken oder sagen könnte. Lasst mal einen Moment lang die Schönheit und Stille dieser Wahrheit auf euch wirken. Ihr seid in seinen Augen teuer und wertvoll. Wenn jemand euch verletzt oder ihr in irgendeiner Weise versagt, dann kommt dahin, wo ihr nie zurückgewiesen werdet und wo sich nie jemand über euch lustig macht. Der Vater im Himmel liebt euch, ganz gleich, wer ihr seid und was euch zu schaffen macht. Ihr seid gut genug. Ihr seid gut genug. Er liebt euch so, wie ihr jetzt gerade seid, hier und jetzt, mit all eurem wunderbaren Chaos. Er liebt euch aber auch genug, um euch nicht so bleiben zu lassen, wie ihr hier und jetzt seid. Er hat viel größere Pläne für euch. Ihr seid Erben Gottes und Miterben Christi und müsst somit weiterhin lernen, die Gebote zu halten, Fehler machen, wachsen, kämpfen und euch ändern, bis ihr euer göttliches Potenzial ausschöpft und durch die Gnade Christi geläutert und gereinigt und eines Tages in der Ewigkeit vollkommen seid. Wenn wir den Plan für unser eigenes Leben entwerfen könnten, würden wir wahrscheinlich ein glückliches, erfolgreiches und relativ leichtes Leben für uns planen. Vielleicht mit ein paar milden Schwierigkeiten, die wir ohne allzu viel Mühe überwinden können. Wer möchte schon scheitern, Schwierigkeiten haben oder irgendwelche Verluste oder Leid ertragen? Wer möchte schon Schweres tun? Wenn wir das Leben führen könnten, das wir haben wollen, würden wir immer an der besten Universität oder Hochschule angenommen werden, unseren Traumjob bekommen und den vollkommenen Seelenverwandten heiraten, mit dem wir uns dann nie streiten würden. Wir hätten nie Probleme mit einer Berufung. All unsere Lieben würden durch und durch zum Evangelium Jesu Christi bekehrt bleiben und jeder, mit dem wir über unseren Glauben sprechen, würde sich innerhalb einer Woche taufen lassen. Unsere Mütter würden nicht an Krebs erkranken, unsere Väter nicht die Familie verlassen und unsere Geschwister nicht jung bei tragischen Unfällen umkommen. Wir würden Babys nicht bei Herzoperationen verlieren und müssten nie den Zeitplan des Herrn abwarten. Ihr versteht schon, was ich meine. Wir würden aber auch nicht viel Geduld, Mitgefühl, Demut, Langmut, Güte, Ausdauer, Disziplin, Selbstlosigkeit oder Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe entwickeln. Wir würden in etwa dem Zustand zum Vater im Himmel zurückkehren, wie wir waren, als wir seine Gegenwart verlassen haben, weil wir nichts erlebt hätten, was Veränderung, Wachstum oder völliges Gottvertrauen erfordert hätte. Wir führen jedoch kein leichtes Leben, das wir selbst geplant haben. Wir führen das Leben, das Gott geplant hat, damit wir möglichst viel Freude haben und Fortschritt machen können. Ihr könnt sicher sein, dass die grenzenlose und gütige Liebe Gottes euch anregen wird, durch die Erfahrungen, die euch bevorstehen, die bitteren wie die angenehmen Veränderungen in eurem Leben vorzunehmen. Er wird uns stets liebevoll ermutigen, zustimmen, zur Veränderung anregen. Hört nicht auf die Stimmen in eurem Kopf, die euch vielleicht schon seit eurer Kindheit einreden wollen, dass ihr euch nicht ändern könnt, dass ihr nicht gut genug seid oder dass ihr nur wieder versagen werdet. Hört nur auf die Einflüsterungen des Heiligen Geistes und das angenehme Wort Gottes, das die verwundete Seele heilt. Denn dann erhaltet ihr die Bestätigung, dass ihr unendlich wertvoll seid. Und Gottes liebevolle Zusicherung, dass ihr es schaffen könnt. Wenn das Leben euch zermürbt und ihr meint, all eure Bemühungen, rechtschaffen zu leben, brächten euch überhaupt nichts Gutes ein, dann gebt nicht auf. Macht im Hinblick auf eure Träume und Ziele keinerlei Abstriche. Stärkt euren Glauben daran, dass es sich immer lohnt, den Zeitplan des Herrn abzuwarten. Und wenn sich Schreckliches, Schmerzhaftes und Tragisches in eurem Leben ereignet und ihr wirklich nicht wisst, wie ihr den Pfad durch euer persönliches Gethsemane überleben sollt, dann denkt daran, dass Christus, der Gesalbte, euren Kummer schon getragen und eure Schmerzen auf sich geladen hat. Er wurde wegen unserer Sünden zermalmt und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er kennt die Schmerzen, die ihr ertragt, bestens aus eigener Erfahrung. Er ist der Erstgeborene des Vaters und er hat euer Leid als Erster vollständig ertragen, sei es psychisch, körperlich, seelisch oder geistig. Zweifelt niemals an der von ihm verheißenen Hoffnung und Heilung. Ihr seid erschaffen worden, um Freude und ein Leben in Fülle zu haben. Ihr seid unendlich wertvoll und die Liebe Gottes zu euch ist grenzenlos. Ich freue mich, dass ihr von meinem Mann hören könnt. Ihr sollt wissen, ihr seid ja in einem Alter und in einem Lebensabschnitt, in dem ihr euch verabredet und heiratet, dass dieser Mann, den ich sehr liebe, in den 27 Jahren unserer Ehe immer zu nett zu mir gewesen ist. Er hat mir noch kein einziges Mal das Gefühl vermittelt, ich sei unbedeutend oder werde nicht geliebt. Und er hat noch nie auf meine Kosten einen Witz gemacht. Ich hoffe, ihr könnt daraus etwas lernen. Ich möchte meinen lebendigen Glauben an den lebendigen Christus bekunden, der wahrhaftig das Licht und das Leben und die Hoffnung der Welt ist. Sein Weg ist der Pfad, der zu Glück hier auf der Erde und zu ewigem Leben im Jenseits führt. Dies ist seine Kirche, die von seinem Propheten geführt wird. Im heiligen, errettenden Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin für meine Frau Jen so dankbar. Ohne Ausnahme lebt sie das, was sie lehrt. Sie weiß, wer sie ist und erfreut sich dieses Wissens. Mutig erzählt sie das auch anderen, ganz gleich, wo sie sich befindet. Ich bin so dankbar, dass wir uns 2 Jahre nach meiner Taufe kennengelernt haben. Sie ist mir seitdem ein segensreiches Beispiel und Vorbild gewesen und ist es weiterhin. Der Gedanke, dass ihr auf der ganzen Welt versammelt seid, ist wunderbar. Im Geiste des schönen Anfangsgebets von Lenten bete auch ich, dass ihr das erhalten werdet, was ihr braucht, dass ihr, wenn ihr Inspiration benötigt, diese auch empfangen werdet, dass ihr, wenn ihr etwas Außergewöhnliches braucht, dies erhalten werdet. Es liegt solch eine große Kraft darin, wenn wir uns wie heute versammeln und auf solche Augenblicke vorbereiten. Das Versammeln bringt Kraft. Wenn ihr der Heilung bedürft, mögt ihr Heilung erhalten. Wenn ihr des Trostes bedürft, mögt ihr Trost empfangen. Wenn ihr des Friedens bedürft, mögt ihr Frieden erhalten. Wenn ihr der Hilfe bei euren Klausuren bedürft, vielleicht ist das Semester dafür noch nicht weit genug fortgeschritten, aber wenn die Zeit kommt, mögt ihr auch diese Hilfe erhalten. Ich bete dann, dass ihr, wenn ihr eine Eingebung erhaltet, eine ganz persönliche Botschaft, die Kraft und Überzeugung haben werdet, demgemäß zu handeln und es nicht lieber bei den Gewohnheiten zu belassen, die ihr jetzt womöglich habt. Ich bete, wenn ihr eine Phase braucht, euch zu ändern, eine Phase, in der eure Kraft und euer Glaube erneuert werden müssen, dass eben dies euch geschenkt werden möge. Als ich 15 oder 16 war, war ich sehr mit mir selbst beschäftigt und war oft beunruhigt, unsicher und verletzlich, wie es bei Jugendlichen manchmal vorkommt. Einige dieser Gefühle hielten länger an. In der Jugend waren sie aber am stärksten. Ich fühlte mich verloren, war befangen und verspürte Unbehagen. Es half nicht, dass ich ein Internat an einem abgeschiedenen Küstenstreifen in England besuchte. Meine Eltern wohnten weit entfernt in Saudi-Arabien. Was die Schule anbelangt, Hogwarts samt Snape wären da viel einladender gewesen. An jener Küste herrschte zwar oft schlechtes Wetter, aber an einem Wintertag blies ein besonders heftiger Sturm über die irische See herein, mit Windböen bis zu Stärke 12. Das Wasser schoss über die Deiche, die an einigen Stellen brachen. Etwa 5000 Häuser in der Umgebung wurden überschwemmt. Die Leute waren von der Stromversorgung abgeschnitten und hatten zu Hause keine Heizung oder Beleuchtung und allmählich ging ihnen das Essen aus. Als die Flut nach und nach zurückging, wurden wir von der Schule als Helfer ausgesandt. Ich hatte noch keine Naturkatastrophe dieses Ausmaßes gesehen und war erstaunt, als ich sie aus nächster Nähe erlebte. Überall war Wasser und Schlamm. Die Gesichter der Überschwemmungsopfer waren aschfahl und eingefallen. Sie hatten tagelang nicht geschlafen. Meine Mitschüler und ich machten uns an die Arbeit. Wir brachten völlig durchnässte Sachen in die Obergeschosse, wo sie getrocknet werden konnten, und rissen einen Teppichboden heraus, den die Überschwemmung ruiniert hatte. Ich weiß noch, dass der durchtränkte Teppichboden unglaublich schwer und der Gestank in den Häusern schrecklich war. Als nächstes fiel mir auf, dass zwischen uns Helfern und den Hilfeempfängern Kameradschaft aufkam. Es herrschte einfach ein wunderbar freundliches Gefühl zwischen diesen Menschen, die unter schwierigen Umständen zu einem guten Zweck vereint waren. Später erst wurde mir bewusst, dass all die Unsicherheiten, Gefühle, die so viele meiner Gedanken als Teenager normalerweise beanspruchten, verschwunden waren, als ich mir so große Mühe gab, unseren Nachbarn beizustehen. Ich wünschte, diese Erkenntnis hätte angedauert, doch dem war nicht so. Die Entdeckung, dass das Hilfe leisten, das Gegenmittel für meinen düsteren, ich-besessenen Seelenzustand war, hätte mich verändern sollen. Das hat sie aber nicht, weil sie nicht tief genug eindrang und ich nicht gründlicher darüber nachsah, was sich ereignet hatte. Diese Einsicht setzte sich erst später durch. Ihr habt diese Wahrheit wahrscheinlich schon in eurem eigenen Leben entdeckt. Es könnte euch helfen, darüber nachzudenken, wann und wie dies geschehen ist. Ich habe während der Generalkonferenz selbst darüber nachgedacht. Ich schätze mich wirklich sehr glücklich, dass ich die Gelegenheit habe, so bald nach dieser historischen Konferenz zu euch sprechen zu können, die erst ein paar Wochen her ist. Die Eindrücke, der Frieden und die Energiespritze, die ich erhalten habe, halten bei mir immer noch an. Der Kern der Konferenzbotschaften war der wiederholte Aufruf, so zu dienen, wie der Erretter dient, und zwar aus Liebe, weil uns bewusst ist, dass wir und all unsere Mitmenschen Kinder des Vaters im Himmel sind. Wir dienen nicht, weil unser Dienst aufgerechnet oder gemessen wird, sondern weil wir den Vater im Himmel lieben und von einem höheren und edleren Ziel angetrieben sind, unseren Freunden zu helfen, den Weg zurück zu Gott zu finden und darauf zu bleiben. Wir lieben unseren Nächsten und dienen ihm so, wie Jesus es an unserer Stelle täte, und bemühen uns wahrhaft, das Leben anderer schöner und ihre Last leichter zu machen. So stellen sich für die Geber wie auch für die Empfänger Freude und dauerhafte Erfüllung ein. Wir lassen andere an den Früchten der Erkenntnis und der Empfindung teilhaben, dass wir unendlich wertvoll sind und dass Gott für jeden von uns ewig Liebe empfindet. Präsident Nelson hat diese Botschaft so zusammengefasst: Ein Merkmal der wahren und lebendigen Kirche des Herrn wird immer sein, dass es eine Struktur und Anleitung dafür gibt, wie man sich um die einzelnen Kinder Gottes und deren Familie kümmern soll. Da dies die Kirche des Herrn ist, nehmen wir als seine Diener uns des Einzelnen an, so wie der Herr es getan hat. Wir dienen in seinem Namen, mit seiner Macht und Vollmacht und mit seiner liebevollen Güte. Ich habe über das, was uns gesagt wurde, nachgedacht und weiß, wenn wir diesem Aufruf zu dienen folgen, bietet sich uns die Gelegenheit, über uns hinauszuwachsen, mehr Glauben und Vertrauen aufzubringen, glücklicher zu werden und unsere Selbstbezogenheit und das damit verbundene Gefühl der Leere und Bedrücktheit zu überwinden. Ich wünschte, ich wäre viel früher in meinem Leben zu dieser Erkenntnis gelangt. Ich bin aber sehr dankbar dafür, dass ich dies im Laufe der Jahre allmählich gelernt habe und dass wir immer wieder an diese große Wahrheit erinnert werden. Die Schönheit dieser Art des Dienens, Betreuens oder der Nachfolge Jesu besteht darin, dass sie anderen auf so vielerlei Weise hilft, dass man es nicht aufzählen kann, dass sie aber auch uns verändert, weil wir dadurch nicht an unsere Sorgen, Ängste, Befürchtungen und Zweifel denken. Anfangs lenkt uns der Dienst am Nächsten einfach von unseren eigenen Problemen ab. Dann entwickelt sich jedoch schnell etwas viel Höheres und Schöneres daraus. Wir fangen an, Licht und Frieden zu erfahren, fast ohne es zu bemerken. Wir finden Ruhe, Wärme und Trost. Und wir erkennen eine Freude, die wir auf keine andere Weise erlangen. Diese Gaben empfangen wir überproportional zu dem, was wir wirklich getan haben, also wie wir einander geholfen haben. Präsident Spencer W. Kimball hat dies zum Teil so erklärt. Das Leben in Fülle, wie es in den Schriften genannt wird, ist die Summe, die wir geistig erreichen, wenn wir unseren Dienst für andere vervielfachen und unsere Talente in den Dienst Gottes und der Menschen stellen. Wir werden greifbarer, wenn wir anderen dienen. Ja, es ist leichter, uns selbst zu finden, weil es viel mehr in uns zu finden gibt. Diese Veränderung entdecken neue Missionare, wenn sie aufhören, sich um sich selbst Sorgen zu machen und stattdessen fragen, wem kann ich helfen und wie? Dann geschieht Folgendes. Sie hören auf, an sich selbst zu denken und widmen sich ihrem Ziel, Seelen zu Christus zu bringen. Dies zu entdecken, müssen sich Missionare oft hart erkämpfen. Sie können so davon eingenommen sein, dass sie an einem neuen Ort sind, wo die Menschen, das Essen, die Bräuche anders sind und die Sprache sie häufig fordert, dass es ihnen sehr schwerfällt, sich anderen zuzuwenden und ihnen zu dienen. Wenn sie dies jedoch tun, ändert sich alles für sie. Sie hören auf, sich zu sorgen, machen sich an die Arbeit, erledigen selbstlos die Aufgabe, die vor ihnen liegt, und entdecken eine ganz neue Dimension ihrer Mission und ihres Lebens mit Frieden und einem Ziel vor Augen. Leider erfahren Missionare allzu oft das Gegenteil dieser Entdeckung, wenn sie nach Hause zurückkehren und sich dem zuwenden, was sie in ihrer nächsten Lebensphase brauchen. Mag es da um Ausbildung, Arbeit oder persönliche und familiäre Angelegenheiten gehen. Sie haben 18 bis 24 Monate lang gelernt, dass man am glücklichsten ist, wenn wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen oder, wie Präsident Hinckley es ausgedrückt hat, wenn wir uns vergessen und uns an die Arbeit machen. Wenn sie nach ihrer Mission zu ihrem früheren Leben zurückkehren, kehren sie oft auch zu vielen der eher selbstbezogenen Gewohnheiten zurück, die Teil ihres früheren Lebens waren. Vor allem sind sie wieder völlig mit sich selbst beschäftigt, damit, wie es ihnen geht, wie sie aussehen oder sich anhören und was andere von ihnen halten. So gewiss wie der Blick nach außen und der Dienst am nächsten Licht, Frieden und Freude bringt, so bringt die Wendung nach innen Zweifel, Angst und Trübsinn. Vor ein paar Monaten lag ich einmal stundenlang wach und versuchte vergebens einzuschlafen. Schließlich stand ich auf und lief ein bisschen im Haus herum. Dann ging ich wieder ins Bett und versuchte wieder einzuschlafen. Als ich immer noch nicht einschlafen konnte, kam mir auf einmal ein Gedanke, der einen Wandel bewirkte. Hör auf, an dich selbst zu denken. Dann kam die Frage, wem kann ich helfen? Ich lag da und betete inständig, wem kann ich jetzt helfen und wie? Ich erhielt den Eindruck, ich solle einen Freund kontaktieren und ihm Mut zusprechen. Es war nichts Großes, aber am nächsten Morgen befolgte ich dies und tat hoffentlich etwas Gutes. Eines weiß ich. Sobald ich so betete und fragte, wem ich helfen könnte, fand ich endlich den Frieden, der mir abhanden gekommen war, und konnte einschlafen. Der Erretter zog umher und tat Gutes. Er achtete stets darauf, wem er helfen könnte, und heilte alle, die bedrängt waren. Er segnete, lehrte und leitete andere ständig an, um ihre Sichtweise und somit auch ihr Leben zu ändern. Es ist aufschlussreich, dass Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes nach der Aufforderung Christi, ihm zu folgen, ihre Richtung und ihren Schwerpunkt sofort änderten. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Später, nach der Kreuzigung, als der Retter auf die grausamste Weise aus ihrer Mitte genommen worden war, kehrten sie zu ihrer Fischerei zurück, also zu dem, was ihnen vertraut war. Einmal kam der auferstandene Heiland zu ihnen, als sie vergebens fischten. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Dies war ein Beweis, dass er seine Macht nicht im Geringsten eingebüßt hatte, veranschaulichte aber auch klar und deutlich, dass sie am falschen Ort suchten und sich auf das Falsche konzentrierten. Als sie am Ufer gemeinsam Fisch aßen, fragte der Erretter Petrus dreimal, ob er ihn liebe. Petrus bejahte dies jedes Mal, wobei er immer unruhiger wurde. Nach jeder Antwort des Petrus forderte Jesus ihn auf, seine Schafe zu weiden. Warum fragte der Erretter ihn dreimal, ob er ihn liebe? Nun, Petrus war schon einmal aufgefordert worden, Jesus nachzufolgen, und hatte sofort reagiert und das Fischen aufgegeben. Als Jesus dann aber aus ihrer Mitte genommen wurde, trauerte Petrus. Er war verloren. Er kehrte zu dem Einzigen zurück, was ihm vertraut war, dem Fischen. Jetzt wollte Jesus, dass Petrus ihn wirklich hörte und begriff, wie schwerwiegend diese Aufforderung dieses Mal war. Petrus musste verstehen, was es bedeutete, ein Jünger und Nachfolger des auferstandenen Messias zu sein, nachdem dieser nun nicht mehr körperlich an ihrer Seite sein würde. Was wünschte sich der Herr von Petrus? Petrus sollte seine Schafe, seine Lämmer weiden. Das war der Auftrag, der erledigt werden musste. Petrus erkannte diese sanfte, direkte Aufforderung seines Meisters und der leitende Apostel befolgte sie und widmete den Rest seines Lebens tapfer und furchtlos dem geistlichen Dienst, zu dem er berufen worden war. Infolge der Wiederherstellung haben wir heutzutage wieder einen leitenden Apostel auf Erden. Präsident Nelson fordert euch und mich auf, die Schafe Jesu zu weiden. Wir haben die Aufforderung bei der Generalkonferenz in den deutlichsten und liebevollsten Worten gehört, die möglich sind. Uns hat dies bewegt und inspiriert, aber hat es uns auch verändert? Mit all den Ablenkungen um uns herum und so vielem Geringfügigeren, was um unsere Aufmerksamkeit buhlt, besteht die Herausforderung darin, die Aufforderung zu befolgen und zu handeln und wirklich etwas zu tun, wirklich etwas zu ändern und anders zu leben. Vielleicht fragt ihr euch, was die Aufforderung zum Dienen betrifft, wo fange ich an? Beginnt mit einem Gebet. Präsident Nelson hat uns aufgefordert, über unsere jetzige geistige Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen, hinauszuwachsen. Denn der Herr hat verheißen, wenn du bittest, wirst du Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen, damit du die Geheimnisse und das Friedfertige erkennen mögest, das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben bringt. Fragt den Vater im Himmel, was ihr tun könnt und für wen. Jede kleine gute Tat veranlasst uns, den Blick nach außen zu richten und bringt ihre eigenen Segnungen mit sich. Befolgt jede Eingebung, die ihr erhaltet, ganz gleich wie unbedeutend sie scheinen mag. Handelt entsprechend. Es könnte eine nette SMS an jemanden sein, der sie nicht erwartet. Vielleicht ist es irgendeine Botschaft, vielleicht sind es eine Blume, ein paar Kekse oder ein freundliches Wort. Vielleicht ist es mehr wie ein Garten oder ein Hof aufräumen, Wäsche waschen für jemanden, der nicht mehr so mobil wie früher ist, Auto waschen, Rasen mähen, Schnee räumen oder einfach zuhören, wenn ein Freund über seine Probleme spricht. Schwester Jean B. Bingham hat es so ausgedrückt. Manchmal glauben wir, wir müssten etwas Großes und Heldenhaftes tun, damit es als Dienst am nächsten zählt. Einfache, gute Taten können jedoch eine tiefgreifende Wirkung auf andere haben und auf uns selbst. Vielleicht scheut ihr euch, den ersten Schritt zu machen, weil ihr überzeugt seid, dass ihr keine Zeit habt oder nicht wirklich etwas ausrichten könnt. Aber ihr werdet erstaunt sein, was selbst eine Kleinigkeit bewirken kann. Wenn ihr euch über einen Freund Sorgen macht, der sich von der Kirche entfernt und seinen einst festen Glauben und seine Hoffnung verliert, dann ladet ihn ein, sich euch bei irgendeinem Dienstprojekt anzuschließen. Es gibt keine bessere Möglichkeit, ein Herz für das zu erweichen, was von Gott ist, und seine Liebe in unserem Leben wiederzuentdecken, als jemandem in Not sinnvolle Dienste zu erweisen. Wir müssen uns ständig daran erinnern, warum wir dienen und uns um andere kümmern. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters und sind auf der Erde, um aus einer Unmenge verschiedener Erfahrungen zu lernen und zu wachsen, damit wir, wenn wir zu ihm zurückkehren, vollkommener sind. Dass wir lernen, den Blick nach außen zu richten, statt nach innen und einander zu dienen, ist zu einem Großteil der Sinn unseres Daseins auf Erden. Es ist sogar der Kern davon. Das Wunder daran, dass wir den Blick nach außen richten und jemandem in Not dienen, besteht darin, dass wir dabei lernen, uns selbst und unsere eigenen Probleme zu vergessen. Präsident Nelson zeigt euch und mir ein höheres und heiligeres Muster auf, wie man dient. Wenn wir entsprechend handeln, entdecken wir, wie erfüllend, befreiend und beruhigend es für uns ist und wie wir in anderen Veränderungen auslösen und ihnen Trost spenden können. Wenn ihr das Endowment empfangen und eine Mission erfüllt habt, seid ihr vielleicht versucht zu sagen, jetzt bin ich fertig, ich habe 18 oder 24 Monate lang ununterbrochen Vollzeitdienst geleistet. Jetzt ist jemand anders an der Reihe. Das könnten wir auch sagen, wenn wir geheiratet haben. Vielleicht denken wir dann, ich habe es geschafft. Jetzt ist es Zeit für eine Pause. Bei dieser Art des Dienens gibt es jedoch keine Pause. Sie ist eine Lebensweise. Vielleicht legen wir eine Pause von unseren üblichen Unternehmungen ein und machen Urlaub, um uns auszuruhen und uns zu regenerieren oder den Bogen zu entspannen, wie Joseph Smith es ausgedrückt hat. Doch die mit unserem Bund einhergehende Aufgabe, einander so zu lieben, wie Christus uns geliebt hat, und seine Schafe zu weiden, ist eine pausenlose Aufgabe. Ich bin schon selbst in den Genuss dieser Form von Betreuung gekommen, habe aber auch den Frieden und die Freude verspürt, die sich einstellen, wenn man für jemand anderen ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Jen hat erzählt, dass wir um das Leben unseres kleinen Sohnes gekämpft haben. Als er starb, fragten wir uns, wie wir uns je von diesem Verlust erholen sollten. In dieser Zeit wurde uns außerordentlich viel Liebe, Güte und Hilfe von Angehörigen und Freunden entgegengebracht, aber auch von Leuten, die wir kaum kannten. Ein liebes Ehepaar, mit dem wir schon gut befreundet waren, kümmerte sich die ganze Zeit um uns. Die beiden standen uns zur Seite, beteten mit uns und für uns und unterstützten uns mit Segnungen, Mahlzeiten, tröstenden Worten, aber auch Stille. Irgendwie tauchten sie immer dann auf, wenn wir etwas Bedenkliches erfahren hatten oder wenn wir erschöpft und dann von Trauer überwältigt waren. Sie haben im Laufe der Jahre gezeigt, dass dies ihre Lebensweise ist. Sie haben ruhig und beständig gedient. Als ich in den letzten paar Jahren im Gebiet Europa tätig war und wir in Deutschland lebten, habe ich gesehen, wie dieser Grundsatz angewandt wurde und erstaunliche Wirkung zeigte. Mitglieder der Kirche und unsere Freunde aus anderen Glaubensgemeinschaften machten sich auf und halfen abertausenden Menschen, die auf der Flucht vor den Kampfhandlungen und der Zerstörung durch einen Krieg, der im Nahen Osten immer noch tobt, alles verloren. Manchmal waren die Flüchtlinge tausende Kilometer gegangen und hatten nur kleine Taschen mit ihren Habseligkeiten bei sich. Unsere Leute sahen ein Bedürfnis, sahen Brüder und Schwestern, sahen Dilemma des Herrn und fingen an, diesen Flüchtlingen, die alles verloren hatten, zu helfen und ihnen Kleidung, Essen und Obdach zu geben und sie zu trösten. Dadurch trat in den Helfern eine Veränderung ein. Sie wurden mit Licht, Energie und Freude gesegnet, die sie entweder noch nie erlebt hatten oder die verblasst war, als sie nur sich selbst und das alltägliche Einerlei des Lebens im Blick hatten. Unsere Mitglieder leisten überall auf der Welt weiterhin eine solche wunderbare Hilfe. Flüchtlinge haben dringende und offensichtliche Bedürfnisse. Es gibt aber auch andere in unserem Umfeld, deren Probleme vielleicht nicht so auffällig sind und die unsere Hilfe brauchen. Und wir müssen auch ihnen helfen. Wir müssen uns nicht auf der anderen Seite der Welt um andere kümmern und ihnen dienen. In vielerlei Hinsicht ist es besser, wenn wir in nächster Nähe dienen. Ich bin so stolz darauf, einer Kirche anzugehören, die dies in die Tat umsetzt. Allein im letzten Jahr brachten ehrenamtliche Helfer über 7 Millionen Stunden damit zu, Nahrungsmittel für die Armen und Bedürftigen anzupflanzen und zu ernten und zu verteilen. Die Kirche stellte ebenfalls im letzten Jahr 500.000 Menschen sauberes Wasser zur Verfügung, die sonst keines gehabt hätten. 49.000 Leute in 41 Ländern bekamen je einen Rollstuhl. In 40 Ländern kümmerten sich ehrenamtliche Helfer darum, dass Sehbehinderte besser sehen konnten und schulten 97.000 Pflegekräfte in diesem speziellen Bereich. In 38 Ländern wurden 33.000 Pflegekräfte in der Versorgung von Müttern und Neugeborenen geschult. Ganz zu schweigen von den Mormon Helping Hands, wodurch Hunderttausende unserer Mitglieder in den letzten Jahren Millionen Arbeitsstunden gespendet haben. Sie eilen denen zur Hilfe, die durch ein Unglück, klein oder groß, betroffen sind und tragen dazu bei, ihre Nachbarschaft und das Gemeinwesen zu verbessern. Dann ist da die recht neue Initiative der Kirche Just Serve. Dort kann man sich hervorragend erkundigen, ob man irgendwo in der Nähe gebraucht wird. 350.000 ehrenamtliche Helfer haben sich auf dieser Plattform bereits registriert und haben bei sich vor Ort schon einen Beitrag von mehreren Millionen Arbeitsstunden geleistet. Dies ist eine Kirche, die zur Tat schreitet. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eure Aufgabe. Macht dies zu einem eurer ganz besonderen Charakterzüge. Auf diese Weise finden wir Freude und Frieden, denn dies ist eine der höchsten, besten und greifbarsten Möglichkeiten, dem Beispiel des Erretters zu folgen. Präsident M. Russell Ballard hat gesagt, Großes wird durch Kleines und Einfaches zustande gebracht. Wie die kleinen Goldkörner, die sich mit der Zeit zu einem großen Schatz anhäufen, häufen sich unsere kleinen guten Taten und unsere Hilfsbereitschaft zu einem Leben an, das erfüllt ist mit der Liebe zum Vater im Himmel, mit Hingabe an das Werk des Herrn Jesus Christus und mit Frieden und Freude, immer dann, wenn wir einander die Hand entgegenstrecken. Ich möchte drei allgemeine Arten des Dienens hervorheben, an denen wir uns beteiligen können. Die erste ist die Art des Dienens, mit der wir im Rahmen einer Aufgabe in der Kirche betraut oder zu der wir aufgefordert werden. Dies wurde bei der Generalkonferenz sehr schön und inspirierend angesprochen. Wir streben nach der Art des Dienens, die hochgeschätzt und nicht gemessen wird und bei der wir an diejenigen, mit deren Betreuung wir beauftragt wurden, denken, bei der wir für sie beten und ihnen helfen. Die zweite ist die Art des Dienens, für die wir uns aus eigenem Willen entscheiden. Dies ist eine Erweiterung der ersten Art, die in all unsere täglichen Handlungen und unseren zwischenmenschlichen Umgang mit einfließt, wenn wir uns noch deutlicher bemühen, uns zu vergessen, den Blick nach außen zu richten und uns anderen zuzuwenden. Hier gibt es keinen offiziellen Auftrag. Wir sind von dem Wunsch motiviert, Christus zu folgen. Es beginnt damit, dass wir zu unseren Mitmenschen freundlicher sind und mehr Rücksicht auf sie nehmen. Gute Taten und stille Großzügigkeit führen zu einem Herzenswandel und zu herzlicheren und tiefer gehenden Beziehungen. Die dritte Art ist das Dienen in der Öffentlichkeit. Selbst in eurem Alter könnt ihr in einem Schulausschuss, einer Hilfsorganisation oder Gemeindeverwaltung auf regionaler Ebene oder in der Landesregierung mitwirken. Ich lege Männern wie Frauen gleichermaßen ans Herz, auf diese Weise aktiv zu werden. Wirkt, wo dies angebracht ist, in der Politik mit und achtet darauf, Einzelnen wie ganzen Gemeinschaften zu dienen und sie aufzubauen. Vermeidet die politischen Gruppenzugehörigkeiten, die über Gemeinde- und Ländergrenzen und Kontinente hinweg so polarisiert, scharf und zerstörerisch geworden sind. Schließt euch anderen Politikern an, die das gemeinsame Ziel haben, den Bedrängten Leben innerhalb und außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs Heilung zu verschaffen. Ihr könnt eine Stimme des Ausgleichs und der Vernunft sein und euch für Gerechtigkeit in allen Randbereichen der Gesellschaft einsetzen. Es wird immer wichtiger, dass ihr eure Energie dieser Art wertvoller Mitarbeit als Staatsbürger widmet. Wenn wir Nachrichten lesen, haben wir vielleicht das Gefühl, dass die Welt immer schlechter wird. Wenn jeder von uns jeden Tag kleine und große Taten vollbringt, können wir unsere eigene Welt und die unserer Mitmenschen verändern. Wenn ihr eurem Nächsten dient und gemeinsam mit ihm an eurem Ort Dienste leistet, findet ihr Freunde, die wie ihr helfen möchten. Diese Freundschaften werden stark sein und Kulturen und Glaubensansichten verbinden. Antoine de Saint-Exupéry hat gesagt, das Leben hat uns gelehrt, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander anschaut, sondern darin, dass man gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Kameradschaft gibt es nur, wenn wir vereint an dem gleichen hohen Ziel arbeiten. Selbst in unserem Zeitalter des materiellen Wohlstands muss dies so sein. Wie sollten wir sonst das Glück erklären, das wir verspüren, wenn wir anderen in der Wüste von unserer letzten Kruste abgeben? Wenn jeder von euch der Aufforderung folgt, so zu dienen, wie Jesus es tut, verändert ihr euch und werdet immer selbstloser anstatt selbstsüchtig. Dann entdeckt ihr die Freude, die sich einstellt, wenn ihr auf die Weise des Erretters dient und eure Ängste und Unsicherheiten und den Trübsinn, den eure vermeintlichen Unzulänglichkeiten verursachen, hinter euch lasst. Vielleicht ist euch, als ihr zugehört habt, ein Name oder ein Ziel in den Sinn gekommen. Dies ist vermutlich eine Aufforderung des Heiligen Geistes. Vielleicht hattet ihr sie bereits bekommen. Wendet euch anderen zu. Haltet Ausschau, richtet sie auf. Entscheidet euch dafür, diese Aufforderung anzunehmen und betet heute darum, zu wissen, was ihr tun könnt. Wenn ihr seht und spürt, welche Segnungen dies euch und denen bringt, denen ihr dient, werdet ihr dieses Muster jeden Tag anwenden wollen. Unser höchstes und bestes Vorhaben besteht darin, alle Kinder Gottes an dem Licht der Hoffnung, der Freude und dem Ziel des Evangeliums Jesu Christi teilhaben zu lassen und ihnen zu helfen, den Heimweg zu finden. Wenn wir ihnen helfen und dienen und uns um sie kümmern, setzen wir das Evangelium in die Tat um. Wenn wir dies zu einer Lebensweise machen, entdecken wir, dass es einzigartige Erfüllung bringt und dass wir so den Frieden und die Freude finden, die wir vielleicht verloren haben. Lasst mich Präsident Nelsons Auftrag an uns alle wiederholen. Ein Merkmal der wahren und lebendigen Kirche des Herrn wird immer sein, dass es eine Struktur und Anleitung dafür gibt, wie man sich um die einzelnen Kinder Gottes und deren Familien kümmern soll. Da dies die Kirche des Herrn ist, nehmen wir als seine Diener uns des Einzelnen an, so wie der Erretter es getan hat. Wir dienen in seinem Namen, mit seiner Macht und Vollmacht und mit seiner liebevollen Güte. So hat der Erretter gelebt und dies war der Grund für sein Leben, um euch und mir durch sein großes, unendliches, sühnendes Geschenk den vollkommenen Balsam und die bestmögliche Heilung zu bieten. Mögen wir dem lebendigen Christus immer bereitwilliger und erfolgreicher folgen, indem wir uns bemühen, seine wahren Jünger zu werden und so dienen, wie er es tun würde. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Streets of mercy.
Unser lieber Vater im Himmel, sind dir so dankbar für die Worte von Elder Kieran und Schwester Kieran, für die Güte, mit der sie zu uns gesprochen haben. Wir danken dir sehr für diese wunderbare Organisation, die Kirche, und dafür, dass wir lernen dürfen, wie wir einander besser dienen und Liebe erweisen können. Wir bitten dich, himmlischer Vater, hilf uns, unser Potenzial zu begreifen und auch das Potenzial anderer und immer die Liebe unseres Heilands zu spüren. Hilf uns, imstande zu sein, anderen diese Liebe durch freundliche Taten zu zeigen, dass wir auf sie zugehen, sie erbauen und durch Kleines und Einfaches stärken. Wir danken dir, Vater, für die Liebe deines Sohnes, für sein Sühnopfer, dass er immer bei jedem Einzelnen ist, wie schwer das Leben auch sein mag. Wir danken dir, Vater, für unsere Führer, dass wir lebende Apostel und Propheten haben, die diese Kirche leiten und führen. Und wir bitten dich, himmlischer Vater, sie auch in ihrem Dienst zu segnen und zu stärken. Wir lieben dich, Vater im Himmel. Wir lieben deinen Sohn. Und dies sagen wir im Namen unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.